Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller.
Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. In diesem Video bzw. in dieser Podcast-Folge will ich mal den Versuch starten, ein sehr ernstes Thema anzusprechen. Und zwar sind es die Brände bzw. der Großbrand in Los Angeles in Kalifornien. Zu dem Zeitpunkt, als jetzt diese Episode hier aufgenommen wird, wir haben den 17. Januar 2025. Und ich habe wirklich ja sehr mit mir gehadert, ob ich dazu eine Episode aufnehmen soll oder nicht. Habe mich dann dazu aber entschlossen, das doch zu tun. Vorausschicken will ich an der Stelle natürlich, dass es mir jetzt nicht darum geht, hier irgendwie Reichweite zu generieren, weil das wäre jetzt, glaube ich, ein gefundenes Fressen, um genau diese Situation auszunutzen, um als Brandschutzfachplaner, Brandschutzprüfsachverständiger hier ein Reaction-Video, wie jetzt hier der neueste Hype sozusagen heißt, jeder schnappt sich irgendein Video, lässt sich dann dort einblenden und kommentiert dann da seinen Senf dazu. Darum geht es mir hier letzten Endes überhaupt nicht, sondern es geht mir genau genommen darum, zum jetzigen Zeitpunkt ein paar Gedanken, ein paar Sichtweisen mitzuteilen und vielleicht dich dazu anzuregen, wenn du das hier siehst bzw. hörst, dasselbe nochmal zu recherchieren und dich nicht nur aus den öffentlich-rechtlichen Medien zu informieren, sondern dir vielleicht dein Bild auf die Dinge noch etwas zu erweitern. Deine Sichtweise und du kannst natürlich gerne mir hier unten in der Kommentarfunktion in YouTube aktuelle Recherchen oder Rechercheergebnisse, Videokommentare, Links und so weiter mit reinpacken, um das, was ich jetzt hier sage, durch weitere oder durch aktuelle Informationen zu ergänzen. Es wäre aus meiner Sicht jetzt vollkommen unangemessen und vermessen, jetzt hier vom Schreibtisch weg eine Diagnose mitzuteilen oder eine Diagnose zu versuchen und da irgendwie zu urteilen oder seinen Senf dazu geben, was man alles hätte besser machen können und Ursachenforschung und vielleicht die Holzbauweise in irgendeiner Weise anzukreiden oder sonst irgendwas. Das wäre, wie gesagt, vollkommener Schwachsinn. Es wäre auch vollkommen vermessen und darum geht's jetzt hier auch gar nicht. Sondern es geht einfach um ein paar Gedanken, um ein paar Impulse. Und ja, vielleicht ist das ein oder andere für dich mit dabei. Also lass dich überraschen und wie gesagt, ergänze mich gerne, korrigiere mich auch gerne, falls ich da irgendwo eine falsche Sichtweise oder falsche Informationen haben sollte. Ich habe mir hier auf meinen Zettel ein paar Stichpunkte mit eingetragen und die will ich jetzt einfach mal kurz mit dir durchgehen oder kurz ansprechen. Sprechen können wir es ja nicht. Es ist ja quasi nur ein Kanal in eine Richtung. Ich bin der Sender, du bist der Empfänger. Also nach meinen Informationen, und ich habe da jetzt nicht tagelang recherchiert, sondern mich eben auch an verschiedensten YouTube-Videos und was aus den Medien insgesamt so herauszulesen ist, habe ich mir ein paar Dinge notiert, die wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder total überholt sind. Also, soweit ich informiert bin, ist dieser Großbrand dermaßen ein gewaltiges Ereignis, das es bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat. Es sind wohl über 12.000 Häuser in der Zwischenzeit den Flammen zum Opfer gefallen. Es sind mehr als 150.000 Menschen auf der Flucht bzw. obdachlos. Die vorwiegende Bauweise in Kalifornien, wie wahrscheinlich in einem sehr großen Teil der USA insgesamt, ist die Holzbauweise. Also das heißt, die ganzen Häuser sind in großen Teilen vorwiegend oder vollständig, vielleicht bis auf Kamine von Feuerstätten und so weiter, in Holzbauweise errichtet, was sicherlich zum einen, ja, so Tradition ist vielleicht verkehrt, aber halt in den USA einfach so üblich ist. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, Kalifornien ist Erdbebengebiet und dementsprechend passt natürlich auch die Holzbauweise zu dem entsprechenden Risiko von Erdbeben, wogegen die Massivbauweise natürlich nicht so gewappnet ist oder eine wesentlich teurere Ausführung bedürfte, um das ganze Erdbeben sicher zu machen. Es gibt dort, je nachdem, wie die Witterungsverhältnisse sind und wie die Jahreszeiten sind, gibt es dort sehr starke Winde. Und diese Winde sorgen natürlich bei einem Waldbrand dazu, dass der Brand sich einfach extrem schnell ausbreitet. Zur Ausbreitungsgeschwindigkeit und zur Brandentstehung, und da zählt halt einfach speziell diese Waldbrandsaison in Kalifornien mit dazu, zählt natürlich eine lange Trockenheit. Das heißt, alles, was da an Pflanzen und so weiter in der Natur rumsteht, ist durch sehr geringe Regenereignisse über einen sehr langen Zeitraum sehr stark ausgetrocknet und sorgt natürlich bei entsprechender, ja, bei Funkenflug oder bei Brandstiftung oder allgemein, wenn es zu einem Brandereignis kommt, natürlich zu einer rasanten Brandausbreitungsgeschwindigkeit. Vielleicht bleibt man mal kurz bei diesem Thema Wind und Trockenheit und Holzbauweise und was es da für Risiken so mit sich bringt. Es gibt auf Netflix, diese Serie, die wurde mir empfohlen, gibt es eine Dokumentationsserie, auch wie gesagt auf Netflix, Fire Chasers nennt die sich. Dort wird eben dokumentiert, speziell in Kalifornien, also die Serie, die ist sogar schon einige Jahre alt. Da ist eben dokumentiert, wie hoch diese Risiken dort sind, wie dort die Feuerwehrleute ausgestattet sind, wie die Feuerwehrleute geschult werden und wie die auf solche Brandereignisse reagieren. Und es hat sich wohl in den letzten Jahren einfach gezeigt, dass die Waldbrandsaison wesentlich früher beginnt, als es früher üblich war, und wesentlich später endet. Das heißt, diese Periode, dieser Zeitraum, wo wirklich die Feuerwehr sehr wachsam sein muss und sehr schnell auf Brandereignisse reagieren muss, weil sie sich sonst eben zu einem Flächenbrand ausweiten, ist im Vergleich zu früher wesentlich länger geworden. Sicherlich, das hängt mit dem ganzen Thema, hängt wahrscheinlich auch mit dem ganzen Thema Klimawandel zusammen. Aber ob da jetzt der Klimawandel alleine daran schuld ist oder wie lange es dieses Grundproblem dieser Waldbrände in Kalifornien schon gibt, das kann jeder für sich selber beurteilen und das mag bitte auch jeder für sich selbst recherchieren. Da will ich mich jetzt gar nicht weiter dazu auslassen, weil das wäre nicht gerechtfertigt. Da fehlt es mir zum einen an Kenntnissen und an Zeit, um das Ganze zu recherchieren. Aber wer das Ganze etwas weiter, ja, für sich beleuchten möchte, der kann das natürlich tun. Das Problem, das jetzt dort speziell in Kalifornien wohl zusammentrifft oder allgemein in solchen Gebieten, wo es immer wieder zu Großbränden, zu Flächenbränden kommt, ist halt, wenn ein Zündfunke, wo auch immer der herkommen mag, ob es jetzt Brandstiftung ist, ob es Fehler in der Elektrik ist, sind, ob irgendjemand vielleicht im Wald gegrillt hat, eine Feuerstätte gemacht hat, ein Auto ist mit heißem Motor und heißem Auspuff irgendwo zu nah am Gras geparkt worden und dann hat sich das Ganze dann dort entzündet. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ein Fakt steht mal fest, man hat dort eine extrem hohe Menge an brennbaren Stoffen und an leicht entzündbarem Gras, leicht entzündbarem Holz. Das hängt, und das ist in der Zwischenzeit wohl auch dokumentiert, unter anderem teilweise auch an politischem Versagen in Kalifornien. Weil wenn man weiß, dass die Waldbrandsaison immer größer, immer länger wird und das Waldbrandrisiko immer mehr steigt und man bewirtschaftet diese Wälder nicht richtig, indem man eben abgestorbenes Holz rechtzeitig rausschafft, indem man rechtzeitig entsprechende Schneisen bildet, um dem Feuer einfach Einhalt zu gebieten und überlässt die Natur sich selbst. Und man weiß, dass es lange Dürreperioden oder Trockenzeiten gibt und dass es zu Brandereignissen kommen kann, die sich dann zusätzlich noch durch die bekannten Winde, die natürlich auch entsprechende Namen haben, ich glaube, eine heißt St. Anna-Wind oder so ähnlich, die wohl bekannt sind, die mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten unterwegs sind. Und dann treffen eben diese Faktoren hohe Anzahl an brennbaren Stoffen, leicht Entzündbarkeit und dann noch das Ganze angefacht durch starke Winde. Das sorgt natürlich zu einer sehr großen Brandausbreitungsgeschwindigkeit. So, und diese Brandausbreitungsgeschwindigkeit, die muss wohl jetzt dermaßen hoch gewesen sein, dass die Feuerwehrleute dem Ganzen nicht mehr rechtzeitig Herr wurden. Erschwerend kommt natürlich hinzu, wenn man in Holzbauweise baut und lässt dann die Pflanzen, also das Gras, Büsche, Bäume einfach sehr nah an seinem Haus wachsen und lässt das Ganze dann austrocknen und dann kommt es zu einem Brandereignis, dann kommt das Feuer natürlich sehr nah ans Haus dran. Das ist jetzt keine Gedankenerfindung meinerseits, sondern es ist tatsächlich so, schau dir diese Fire Chasers Serie da auf Netflix einfach mal an, dort ist es auch dokumentiert. Und es ist ja letzten Endes auch logisch, je näher das Feuer durch brennendes Gras und Büsche und so weiter an ein Holzhaus oder an ein Haus mit einer Holzfassade rankommen kann, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass das Holz des Hauses direkt mit Feuer beaufschlagt wird. Bei einem Brand in dieser Größenordnung und schau dir vielleicht mal auf YouTube diese ganzen Videos oder in den Nachrichten einfach mal in Ruhe an. Das hat wirklich apokalyptische Ausmaße. Also ich war wirklich echt erschüttert, als ich das gesehen habe, mit welcher Geschwindigkeit sich dieses Feuer ausbreitet, wie stark das durch diese Winde angefacht wird, wie schnell diese Häuser dort Feuer fangen und ja, auch wie verloren, meiner Meinung nach, auf verlorenem Posten die Feuerwehrleute dieser Situation gegenüberstehen. Weil du setzt dich als Feuerwehrmann ja sowieso immer einem extrem hohen Risiko aus. Aber bei einem dermaßen großen Inferno, das sich über Tausende von Hektar hinweg ausgebreitet hat, was willst du da machen? Du kannst im Prinzip versuchen, bis zu einem gewissen Grad vielleicht Schneisen zu schaffen. Du kannst es versuchen, vorhandene Häuser entsprechend mit Wasser nass zu halten, das Feuer vielleicht noch rechtzeitig zu stoppen. Aber bei einer dermaßen großen Flammenfront, die dann auch mit so hohen Windgeschwindigkeiten den Leuten entgegenkommt, da bist du irgendwann auf verlorenem Posten und dann musst du natürlich dich immer mehr zurückziehen und musst das Feuer quasi und musst einfach die Häuser aufgeben. Das ist auch in dieser Serie wirklich sehr gut dokumentiert und es ist auch natürlich bekannt, dass immer wieder aufgrund von diesen großen Brandereignissen im ersten Schritt die Anwohner, die Bewohner, die Eigentümer von den Häusern gewarnt werden, damit sie eben evakuiert werden können und dann, ja, je nachdem, wie schnell eben die Bewohner, die Hauseigentümer wirklich ihr Hab und Gut zusammenpacken und wie hoch die Bereitschaft ist, die Häuser dann sich selbst zu überlassen, in der Hoffnung, dass das Feuer noch rechtzeitig stoppt. Je nachdem entscheidet es dann natürlich darüber, ob die Personen dann gerettet werden können oder sich selber retten und ob die Häuser gerettet werden können oder nicht. Es gibt einen Podcaster in den USA. Joe Rogan heißt der. Den kennen vielleicht viele. Das ist der bekannteste Podcaster in den USA. Und der hat ein Interview mit dem Schauspieler Mel Gibson gemacht. Und da habe ich einen Ausschnitt davon gesehen. Und ja, das ist wirklich, wirklich schwer beeindruckend. Also Mel Gibson als weltbekannter Schauspieler ist natürlich einer von denjenigen, die von Glück reden können, dass sie viel Geld haben und jetzt durch den Verlust des Hauses nicht wirklich von ihrer Existenz bedroht werden. Da gibt es natürlich ganz andere, die jetzt wirklich vor dem Ruin stehen, weil ihr Haus, Hab und Gut und so weiter alles weg ist. Und das Einzige, was sie noch haben, ist das, was sie halt mittragen konnten. Aber selbst der Mel Gibson hat gesagt, ja, es sind alles nur Dinge. Klar, es sind viele Erinnerungen. Es sind auch Dinge, die einfach nicht wiederhergestellt werden können, die unwiederbringlich weg sind. Also er hat dann zum Beispiel von Büchern aus dem 18. Jahrhundert gesprochen und so weiter. Also wirklich, ja, wirklich historische Güter, wahrscheinlich auch jede Menge Gemälde. Das sind wahrscheinlich die teuren Autos, sind das geringste Problem. Aber es stehen einfach, wie ich schon gesagt habe, 150.000 Menschen sind entweder auf der Flucht oder obdachlos und stehen quasi mit leeren Taschen da. Und ja, selbstverständlich können sie froh sein, wenn sie es gesund und heil dort rausgeschafft haben. Das steht natürlich außer Frage. Eines der Probleme oder ein paar Probleme, die will ich natürlich auch noch ansprechen, ist auch im Internet auffindbar, musst du bitte selber recherchieren. Es gibt wohl ich nenne es jetzt einfach mal politische und sonstige Ideologien, in Kalifornien eine Situation, die jetzt dieses Problem dort extrem verschärft hat. Und zwar hat zumindest mal jetzt bezogen auf die Bürgermeisterin von Los Angeles, da gab es wohl eine Kürzung des Budgets der Feuerwehrleute von weit über 20 Millionen Dollar. Und das ist jetzt wahrscheinlich nicht nur die Kürzung von einem Jahr, sondern die werden wahrscheinlich ihr Budget schon in der Vergangenheit öfter und länger gekürzt haben. Also hat die Feuerwehr auf jeden Fall schon mal ein Problem, was das Budget von ihrer Ausrüstung anbelangt. Und das wissen wahrscheinlich die wenigsten, das ist aber in dieser Netflix-Serie wirklich auch sehr gut beschrieben. Sowas gibt's bei uns nicht, aber in den USA ist es wohl so, dass dort die Gefangenen, die irgendeine Haftstrafe zu verbüßen haben, je nachdem, wie schwer der Grad ihres Vergehens ist, für das sie verurteilt wurden, werden die quasi zu Feuerwehrleuten mit ausgebildet, um dann dort bei der Brandbekämpfung mitzuhelfen. Und spricht meiner Meinung nach auch Bände. Auf der einen Seite ist es für die Gefangenen natürlich eine entsprechend gute Beschäftigungstherapie. Aus meiner Sicht, ich versuche da mich möglichst vorsichtig zu äußern. Und gleichzeitig spricht es natürlich aber auch dafür, wenn die Anzahl an Berufsfeuerwehrleuten oder allgemein an Feuerwehrleuten so niedrig ist oder dieses Waldbrandrisiko auf der anderen Seite so hoch ist, dass man noch Unterstützung von Gefangenen braucht, um eine Brandbekämpfung durchzuführen, dann spricht das meiner Auffassung nach nicht wirklich dafür, dass mit dem Geld der Steuerzahler dort richtig umgegangen wird. Zusätzlich zur Kürzung des Budgets muss es wohl dort auch so gewesen sein, dass die Feuerwehrleute im Einsatz versucht haben, natürlich zu löschen, und dann haben aber die Hydranten nicht funktioniert. Teilweise vermute ich jetzt einfach mal, weil aufgrund der Größe des Brandereignisses zu viele Hydranten gleichzeitig im Betrieb waren und dementsprechend einfach der Wasserdruck nicht da war. Und speziell Los Angeles muss wohl die Infrastruktur insgesamt schon einfach total veraltet sein und mit dem Wachstum der Stadt quasi nicht mitgehalten haben und nicht entsprechend renoviert worden sein. Also ist wohl auch dort insgesamt das Löschwassernetz und das Hydrantennetz entweder total veraltet oder zu gering ausgeführt, wie auch immer. Weitere Erschwernis, es gibt auch auf YouTube auffindbar, gibt es eine Dokumentation darüber oder Videoausschnitte, dass die Löschwasserbehälter und Zisternen und Hochbehälter und so weiter, die eigentlich in ausreichender oder zumindest in einer sehr großen Anzahl vorhanden sind dort, dass die teilweise leer waren. Also da kann man jetzt, da greift man sich jetzt natürlich, wie gesagt, es ist alles Ferndiagnose, alles nur vom Hörensagen. Ich kann es nicht beurteilen, deswegen versuche ich das möglichst vorsichtig zu äußern. Aber sollte das stimmen, also unter dem Vorbehalt, dass das stimmt, greift man sich schon wirklich an den Kopf und muss dann wirklich von Politikversagen sprechen und auch vom Versagen der für den jeweiligen Teil der Infrastruktur zuständigen Personen dort. Wenn man weiß, dass man eine Holzbauweise hat, vorwiegend, und die in der Vergangenheit schon mehrere tausend Leute obdachlos gemacht hat bei einem Flächenbrand. Wenn man weiß, dass man in einem Gebiet wohnt, das zu Waldbränden neigt, das eine immer länger werdende Waldbrandsaison hat. Und wenn man schon eine Infrastruktur hat, von der man weiß, dass sie eigentlich veraltet ist, und gleichzeitig hat man aber zumindest eine große Anzahl an Löschwasserbehältern da und lässt die dann aber nicht rechtzeitig auffüllen, obwohl man weiß, dass Waldbrandsaison ist, da muss irgendjemand wirklich wahrscheinlich in nächster Zeit richtig viel Rechenschaft ablegen. Und ob das mit dem Verlust des Jobs alleine getan ist, weiß ich nicht. Ich kenne das Rechtssystem in den USA nicht ausreichend, um das irgendwie beurteilen zu können. Verurteilen will ich es auch gar nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht in der Haut von denjenigen stecken, die dort Verantwortung dafür zu tragen haben, dass die Feuerwehrleute nicht die ausreichende Infrastruktur hatten, nicht das ausreichende Budget, nicht die ausreichenden Reserven an Hilfskräften, an Feuerwehrfahrzeugen, an Löschwasser und an sonstigem. Sehr, sehr schwierig. Jetzt natürlich die Frage, was hat das Ganze mit uns in Deutschland hier zu tun? Was hat das mit Bayern zu tun? Der eine oder andere hat vielleicht eines meiner vorherigen Videos schon gesehen oder einen Kommentar von mir auf LinkedIn, wo ich mich etwas vorsichtig, nenne ich es jetzt mal, über die Holzbauweise geäußert habe. Ich sage es auch an der Stelle nochmal. Ich bin der Letzte, der ein Problem mit der Holzbauweise an sich hat. Die Holzbauweise hat einen sehr großen Vorteil, weil sie halt einfach speziell bei uns hier in Deutschland für Aufstockungen zum Beispiel hervorragend geeignet ist, einfach aus Lastabtragungsgründen, um die bestehende Konstruktion eines Gebäudes so ausnutzen zu können, dass man trotzdem mit einer eingeschossigen oder zweigeschossigen Aufstockung weiterhin Wohnraum schaffen kann. Alles wunderbar. Ob man jetzt den Holzbau an sich für jedes Gebäude, jede Gebäudeklasse, also ich spreche da jetzt mal Gebäudeklasse 4, Gebäudeklasse 5 und so weiter an, ob das jetzt wirklich die eierlegende Wollmilchsau ist und die Bauweise der Zukunft. Das mag in einiger Hinsicht mag das so sein. Es ist allerdings auch mit einigen Risiken verbunden, die ich in diesem einen Video schon mal angesprochen habe. Man muss vorsichtig sein, sage ich jetzt einfach mal. Also Holzbauweise an sich ist super. Der Holzbaustoff an sich ist super, wenn er an der richtigen Stelle eingesetzt wird, mit Maß und Ziel und mit dem richtigen Blick auf Chancen und Risiken. Und wenn die Bauherren, die das Ganze dann zu bezahlen haben, auch über die Chancen und über die Risiken entsprechend aufgeklärt sind. Dadurch, dass wir bei uns hier in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt so extreme Waldbrandrisiken nicht haben, Klar gibt es verschiedenste Gebiete, die dann auch bei einem sehr langen, heißen Sommer und sehr geringen Regenfällen dann zu Waldbränden neigen. Ja, aber bisher zumindest nicht in diesem Ausmaß. Es könnte natürlich sein, dass durch die ungünstige Konstellation zunehmende Verdichtung der Gebäude, also sprich die Grenzabstände zwischen den einzelnen Häusern, die werden immer geringer, um die Flächeneffizienz zu erhöhen. Dadurch stehen die Gebäude immer näher. Da kann es zu entsprechender Brandausbreitung kommen zwischen den Häusern, vollkommen klar. Und dass jetzt ein Massivbau, auf den man außen ein Wärmedämmverbundsystem aufbringt, mal nichts zur Brandausbreitung beiträgt, tja, das kommt jetzt mal ganz stark darauf an, aus was dieses Wärmedämmverbundsystem besteht. Also ganz ketzerisch gesprochen, diese brennbaren Baustoffe, die man über das Wärmedämmverbundsystem draußen auf die Massivbauten aufbringt, quasi kaltgepresstes Heizöl, nenne ich es jetzt einfach mal ganz ketzerisch, dann einen nicht brennbaren Oberputz drauf und dann war es das. Das funktioniert bei uns in Deutschland sicherlich gut, aber hätten wir ähnliche Randbedingungen vorzufinden wie in Kalifornien, mit entsprechenden Waldbrandzeiten, mit Waldbrandgefahren, mit entsprechender langer Trockenheit, mit hohen Windgeschwindigkeiten bei der Gleichzeitigkeit eines Brandereignisses. Es würde vielleicht nicht so schnell gehen, so rasend schnell. Was heißt vielleicht? Sicherlich würde das nicht so schnell gehen. Aber es würden sicherlich auch unter ähnlichen Randbedingungen auch Massivbauten mit einem Wärmedämmverbundsystem aus brennbaren Baustoffen sicherlich auch massiv zur Brandausbreitung beitragen, aber wahrscheinlich nicht so stark wie bei einer Holzbauweise. Das ist jetzt meine vorsichtige Sicht auf die Dinge. Mag ja sein, dass da noch jede Menge andere Einflüsse mit reinspielen und sicherlich gibt es noch jede Menge Punkte, die ich jetzt hier im Rahmen von dieser Episode nicht beleuchtet habe. Das will ich gar nicht abstreiten. Das soll ja auch wirklich nur ein erster Impuls gewesen sein, um dir vielleicht noch ein paar Gedanken mitzugeben, wenn du das nächste Mal die Nachrichten anschaust und diese Dinge so siehst. Dass du vielleicht mit dem, wenn du jetzt diese Episode hier vollständig gesehen und gehört hast, einfach nochmal einen zusätzlichen Blick auf diese Dinge hast und ja, dir vielleicht deine Gedanken darüber machst. Was auf jeden Fall jetzt zum Abschluss, ja, ist wirklich der Abschluss, was da in Kalifornien abgeht. Zum Abschluss dieser Episode nochmal gesagt sein soll, es ist massiv bedauerlich, sowohl für die Menschen, die dort leben, als auch natürlich für das ganze Eigentum, das dort zerstört wurde, für die ganzen Tiere, die bei diesen Waldbränden natürlich zum jetzigen Zeitpunkt bestimmt in den wenigsten Fällen wirklich angesprochen werden, aber trotzdem einfach den Flammen zum Opfer fallen, weil sie nicht rechtzeitig flüchten konnten. Also sowohl die Tiere, die da in der Wildnis leben, als auch die Nutztiere und die Haustiere von den Menschen, die dort wohnen. Es ist echt hart. Es ist echt hart. Also ich habe die ein oder andere Dokumentation dann nach einer gewissen Weile schon abgebrochen, weil ich es mir einfach nicht anschauen konnte, weil es halt einfach schon sehr bewegend ist. Und ja, also ich wünsche natürlich allen, die dort leben, dass sie heil aus dieser Situation rauskommen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass sie dann irgendwo vernünftig unterkommen, dass der Staat an den Stellen, wo er helfen kann, dann auch wirklich mithilft. Unabhängig natürlich davon, welche politische Gesinnung der oder diejenige dort hat. Das denke ich mal, das ist vollkommen klar, dass in solchen Situationen nicht die politische Gesinnung im Vordergrund steht, sondern dass man sich gegenseitig hilft. Aber ich glaube, dass die Amerikaner mit ihrem Patriotismus, den sie so an den Tag legen, denke ich mal, dass die da ja, auf jeden Fall keinen Unterschied machen, ob das jetzt ein Demokrat ist, der Nachbar war, oder oder ein Republikaner. Bin ich mir sehr sicher, dass das der Fall ist, weil in solchen Situationen hilft es einfach, zusammenzustehen, sich nachbarschaftlich zu helfen. Und das gilt umgedreht natürlich genauso hier in Deutschland, wenn einer von unseren Nachbarn in irgendeiner Form in Bedrängnis gerät, weil unabhängig von einem Flächenbrand kann es natürlich auch zu einem Wohnhausbrand kommen oder zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus oder in einer Industrieanlage. Dass man sich da gegenseitig unterstützt, sich gegenseitig hilft, das ist, denke ich mal, eine Sache der Selbstverständlichkeit. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe, es war der ein oder andere Impuls für dich mit dabei. Ich werde die Situation auf jeden Fall in den Nachrichten auch weiter verfolgen. Und ich denke, wir werden da, ja, das wird die Nachrichten sicherlich noch über viele Monate bestimmen. Ja, sind wir mal gespannt und hoffen für alle Menschen und Tiere dort in Kalifornien einfach das Beste. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz.
Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch. Diesem 45-minütigen kostenlosen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Und zwar egal, ob du uns für die Planung des Brandschutzes für dein Gebäude brauchst oder ob du mich als Prüfsachverständigen für die Prüfung eines Brandschutznachweises haben willst. In unserem Gespräch lernst du die Chancen und Risiken für dein Projekt kennen und wir zeigen dir, wie du die Kontrolle über die Kosten für den Brandschutz und die Termine bekommst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Je früher du uns in die Planung oder Prüfung des Brandschutzes für dein Gebäude einbindest, umso eher bekommst du über Folgendes die Gewissheit: einen maßgeschneiderten Brandschutz für dein Gebäude, die Einhaltung der Termine und die Einhaltung der Kosten. Also gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com und trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch.